Rock Talk. Stethoskop und Laufschuh. Der Podcast mit Dr. Christoph Simsch. In Zusammenarbeit mit Julia Simsch.
Ja, hallihallihallo, hier bin ich wieder. Euer Christoph mit eurem Podcast Doc Talk, Stethoskop und Laufschuh. Es ist Freitag, der 12. September 2025. Ich freue mich, dass ich euch wieder ein paar Dinge erzählen kann. Freue mich auf die wachsende Zuhörerschaft und ich hoffe, dass ihr ja ein paar spannende 30 Minuten, so schätze ich mal, jetzt hier hören könnt. Wir haben heute, Podcast-Geplauder, so nenne ich diese Folge auch. Ich möchte euch eine kurze Übersicht geben. Ich werde euch gleich so ein bisschen was erzählen, was in der Praxis vorgefallen ist. Möchte meinen sportlichen Ausblick geben. Die Hörer unter euch, die Treuen, ihr wisst ja schon, dass mein Saisonhöhepunkt naht, der Ironman Maryland. Ich werde euch da so ein bisschen mit hin entführen, wie die letzten Wochen gelaufen sind, was mir im Kopf rumschwirrt, was mich erwartet, was ich erwarte. Und dann möchte ich heute euch einfach von der Praxis ein paar interessante Fälle vorstellen, aus dem sportorthopädischen Bereich, aber auch aus dem internistisch-infektiösen Bereich in diesem Fall. Das war alles jetzt so im Rahmen der, ja eigentlich, letzten zwei Wochen, die letzte Woche nur alles. Also die ganzen gesamten Fälle, die ich vortrage, waren im Bereich der letzten Woche und zeigen eigentlich auch, wie super interessant so eine Arbeit in einer allgemeinmedizinisch-sportmedizinischen Praxis ist. Für euch, die mich noch nicht kennen und neu dazu sind, mein Name ist Dr. Christoph Simsch. Ich bin Sportmediziner mit Leidenschaft Sport, selbst Triathlet seit über 30 Jahren, habe eine allgemeinmedizinisch-sportmedizinische Praxis hier in Hohenlohe im Grenzgebiet Baden-Württemberg-Bayern in Satteldorf und bin ja seit einigen Jahren schon Anti-Doping-Beauftragter der Deutschen Triathlon-Union, habe sportlich-medizinisch viele Mannschaften betreut, Fußball bis hin zur ersten Bundesliga, selbst einige Ironman gemacht und wer weitere Informationen über mich haben möchte, kann einfach die ersten Folgen anhören. Da stelle ich mich und meine Praxis nochmal explizit vor. Ganz zu Beginn möchte ich ein bisschen Eigenwerbung machen. Ich hatte euch gerade gesagt, Inhaber einer sportmedizinisch orientierten Praxis. Wir sind Praxis der Maximalversorgung, wie gesagt, hier im eher ländlichen Bereich und wir suchen händeringend ärztliche Unterstützung. Wir sind aktuell zwei Ärzte, eine sehr liebe Kollegin, die auch Internistin ist, Facharzt für Innere Medizin, ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und wir quellen über vor Patienten. Wir müssen leider Patienten teilweise verabschieden, neue Patienten können wir nahezu nicht aufnehmen. Und es wäre super toll, wenn wir vielleicht auf diesem Weg, wenn ihr Interesse habt, selbst Mediziner seid, überlegt, was mache ich denn? Wir sind ein super entspanntes Team, relativ junges Team auch, haben modernste Infrastruktur, ganz neues EDV-System, alles digitalisiert, tolle Räumlichkeiten. Die Praxis konnte so gebaut werden, wie wir wollten. Wir haben, das klingt jetzt blöd, nahezu keine Konkurrenz, weil wir da, wo wir sind, im weiten Umkreis erstmal alleine sind. Und selbst dann haben wir so viele Patienten im weiten Umkreis, dass wir definitiv nicht um jeden Patienten kämpfen müssen. Und von daher ist auch unser Patientenklientel wirklich sehr, sehr lieb an uns gewachsen. Die Arbeit macht extrem viel Spaß. Wir haben alle Möglichkeiten der Diagnostik. Mein Schwerpunkt ist natürlich die Sportmedizin. Hier haben wir die Möglichkeit der Leistungsdiagnostik, Laktatdiagnostik, Ergometrien. Wir haben zwei Fahrradergometer. Wir haben die Möglichkeit, Feldtests anzubieten, sowohl im Rad- als auch im Laufbereich. Aber wie gesagt, Sportmedizin wäre toll, wenn derjenige oder diejenige, die hier damit zuhört und Interesse hat, sportmedizinisches Interesse mitbringt, ist aber nicht die Voraussetzung. Und über Gehalt können wir auf jeden Fall sprechen. Eins verspreche ich euch, er ist überdurchschnittlich. Und eins verspreche ich euch auf jeden Fall dann auch. Ihr kommt bei uns dank der Organisation wirklich pünktlich raus. Es gibt manchmal ein bisschen Schreibsachen zu machen, die aber meistens während der Praxiszeit zu erledigen ist. Ansonsten garantiere ich euch, dass ihr ja rund 35 Stunden die Woche habt, eigentlich ziemlich genau. Die übliche Zahl an 30 Tagen Urlaub pro Jahr ist euch garantiert. Unterstützung zur Weiter- und Fortbildung. Und als kleines Bonbon noch dazu, es gibt jedes Jahr hier unser Volksfest, da ist der Volksfestmontag, fast schon für Nationalfeiertag, der ist frei, ohne dass Urlaub genommen werden muss. Und eine weitere komplette Woche Urlaub zwischen den Jahren, wo wir eigentlich regelmäßig geschlossen haben. Also ich freue mich auf eure Bewerbung. Schreibt mir am besten über meine Praxis-Homepage. Und die findet ihr im Internet unter Praxis Dr. Simsch Satteldorf. Da könnt ihr mich direkt anschreiben und ich würde mich freuen, wenn auf diesem Weg sich jemand melden würde. Ja, macht auf jeden Fall super viel Spaß, wie gesagt. Und ich bin mal gespannt. Der Markt ist leider komplett leergefegt, muss ich ganz ehrlich sagen. So richtig verstehe ich es nicht, warum sich so viele Kollegen in der Stadt, Großstadt drängen. Tür an Tür und eigentlich mehr oder weniger Facharzt für Überweisungen sind. Bei uns wird noch viel Diagnostik selbst betrieben. Und wie gesagt, mal hier hört ihr einen kleinen Ausschnitt der letzten Woche. Immer wieder spannend, morgens in die Praxis zu kommen und noch gar nicht zu wissen, was einen erwartet. Eine Sache zu mir. Ich hatte ja vorhin erzählt, dass ich Anti-Doping-Beauftragter bin. Und da findet morgen hier ein Telefoninterview statt, welches am Sonntag wohl veröffentlicht wird im Deutschlandfunk. Es geht um das Thema Dopingtests bei der Challenge Rot. Der Veranstalter hat meinem Kenntnis danach dieses Jahr 65 Dopingtests veranlasst, davon ein Großteil im Altersklassenbereich. Und zu dieser Meinung, was ich davon halte, werde ich morgen interviewt. Wenn ihr wollt, Deutschlandfunk Sonntag, könnt ihr gerne mal reinhören. Bin mal gespannt, welche Fragen mich erwarten. Ich habe gesagt, ich will die Fragen spontan beantworten, brauche keine Vorbereitung. Und ja, mal gucken. Ich finde die ganze Aktion super gut von Rot, weil ich seit Jahren ja schon der Meinung bin, dass gerade im Age-Group-Bereich doch mehr kontrolliert werden müsste. Allein natürlich die fehlende Konsequenz ist die große Frage. Was kann passieren? Startpass-Sperre, gut, gab es dieses Jahr auch ein paar Fälle, die dann trotz entzogenem Startpass mit Tageslizenz irgendwo gestartet sind. Da muss ich unser Verband so ein ganz klein bisschen an die Nase greifen. Da sind wir noch nicht vernetzt genug, um dann wirklich allen Veranstaltern mitteilen zu können, wer Startpass gesperrt ist. Dazu kommt nämlich noch in Deutschland Folgendes, dass überführte Dopingtäter nicht offen genannt werden dürfen, was dann natürlich die Umsetzung der Strafen, sage ich mal, der Sperren dann einfach deutlich erschwert. Und ich denke, darum wird es wahrscheinlich auch gehen dann am morgigen Interview. Und wie gesagt, ich lade euch da ganz, ganz herzlich ein. Tja, diese Woche oder erstmal mein Triathlon. Jetzt haben wir heute den 12. September. Ich habe jetzt rund fast 10 Monate intensives Training hinter mir. Ich hatte ja erzählt, dass ich durch die Teilnahme bei der Halb-Ironman-WM in Neuseeland vergangenen Dezember danach nahezu keine Saisonpause eingelegt hatte. Zum ersten Mal eigentlich, seitdem ich Leistungssport mache. Und muss sagen, bin wirklich super gut aus dem Winter herausgekommen. Jetzt momentan weiß ich nicht so recht, ist das jetzt so die Müdigkeit, die gerade da ist, Ergebnis der langen Saison, der fehlenden Saisonpause oder einfach Ergebnis des harten Trainings der letzten Wochen. Ich merke halt so langsam reicht's halt auch ein bisschen. Witzigerweise macht mir das Training super viel Spaß. So richtig Spaß macht mir nicht vielleicht diese riesigen Umfänge. Und da kann ich euch mal entführen. Ich war vor 2 Wochen nochmal im Trainingslager auf Fuerteventura mit wirklich schweren Bedingungen durch den Wind. Dort waren es 26 Stunden, die ich trainiert habe und die beiden Wochen davor jeweils 18 Stunden. Und muss sagen, das war jetzt für mich als Berufstätiger doch sehr, ja, an die Grenze führend, zumal ich mit meinen 58 Lenzen jetzt mittlerweile ja doch nicht mehr der Jüngste bin. Wir haben solche Umfänge früher locker weggesteckt, aber mittlerweile fällt mir die Regeneration dann doch schwer. Und ja, früher war es wirklich üblich, morgens mal ein 100er abzureißen und dann nachmittags nochmal ein 20er zu laufen. Da sind wir allerdings natürlich auch im Viererschnitt gelaufen. Da waren da 30 Kilometer einfach 2 Stunden. Und da wir heute halt ein bisschen langsamer laufen, sind halt 30 Kilometer halt einfach länger und höherer Impact für den Bewegungsapparat. Und da, ja, fällt das Training einfach doch immer schwerer. Das Training insgesamt lief bei mir eigentlich komplett ohne irgendwelche Verletzungen und Beschwerden. Und ja, jetzt geht es nachher nochmal zum Schwimmen in unserem nicht beheizten Freibad. Da hat es gestern 18 Grad gehabt. Heute wird es auch wahrscheinlich nicht viel wärmer sein. Kann ich nochmal Neo austesten. Maryland wird, so wie es aussieht, auch mit Neopren geschwommen. Momentan ist dort so ein bisschen Angst vor der Quallen-Invasion, die da war, aber jetzt schon wieder ein bisschen abgezogen ist. Anscheinend hängt die Anzahl der Quallen, die dort herumgeistert, sowohl von Temperatur als auch Windrichtung als auch vom Salzgehalt ab. Das heißt, wenn es vorher mal geregnet hat und mehr Süßwasser hineinläuft, geht der Salzgehalt runter, was anscheinend die Quallen so ein bisschen abschrecken soll. Ja, bin mal gespannt. Ein guter Freund, der letztes Jahr schon dort gestartet ist, hat mir den Tipp gegeben, Einweghandschuhe, medizinische mitzunehmen, um dann gegebenenfalls mit den Händen durch die Quallen durchzutauchen. Auf der Facebook-Teilnehmerseite, gab es die Tipps, naja, lass mal 500 vorschwimmen, die machen den Weg schon frei. Aber ganz ehrlich, ich hoffe halt, unter den ersten 100 zu schwimmen dort. Das heißt, ich bin einer derjenigen, die für die Wege quallenfrei macht. Und von daher bin ich auch doppelt froh, wenn es dann wirklich doch mit Neopren geht. Eigentlich bevorzuge ich das Schwimmen ohne Neopren mittlerweile, aber aufgrund der Quallen freue ich mich dann doch, dass die Wassertemperatur momentan zunehmend sinkt und mittlerweile unter 74 Fahrenheit ist, was dann bedeutet, dass doch Neopren getragen werden darf. Von München geht's am Sonntag dann direkt nach Washington. Dort werde ich eine Nacht bleiben, am nächsten Morgen im Mietwagen nach Richtung Cambridge fahren, das nun für 1,5 Stunden. Hab dort ein schönes, hoffe ich doch, Bed and Breakfast, da bleibe ich dann. Versuche ein bisschen zur Ruhe zu kommen, locker Trainingseinheiten zu machen, die Gegend zu erkunden. Ab Mittwoch ist dann Check-in, Donnerstag Wettkampfbesprechung, Freitag tatsächlich der Underpants Run, also ein Lauf in Unterwäsche. Dieser Brauch wurde so ein bisschen aus Hawaii rübergeholt. Und führt zurück auf die 80er Jahre, als gerade viele europäische Triathleten im relativ brüden Amerika mit Badehose durch die Gegend gelaufen sind. Ich habe selbst meinen ersten Ironman komplett in Badehose gemacht, den ersten sogar nach Hawaii, nur mit Badehose, mit freiem Oberkörper. Danach war Oberkörpertragen Pflicht. Dann halt mit Badehose, mit schwarzer und weißem DeSoto-Oberteilleibchen. Und diese Freizügigkeit ist damals den Amerikanern sehr aufgestoßen, worauf sie aus Protest einen Underwear Run, also einen Unterwäschenlauf, organisiert haben. Und diesen Brauch hat jetzt zum 4., 5. Mal Maryland mit aufgeführt. Und ja, geht nur über 1 Meile, also ganz lockeres Traben, 1,6 Kilometer. Und mal schauen, welche schöne Unterbuchse ich da von hier aus mitnehmen kann. Ich denke, ich werde da mal ganz locker mittraben. Und ich finde die Sache eigentlich ganz witzig. Mal gucken, was da so, wie das da abläuft. Ja, und dann ist am Samstag auch schon Start. Wer mich beobachten möchte, kann gern, es gibt den Ironman Tracker, den könnt ihr über den App Store eures jeweiligen Anbieters finden. Und über den Ironman Tracker könnt ihr dann meinen Namen finden, könnt mich dann live verfolgen und freue mich natürlich über ganz viele Follower, die mich dann imaginär anfeuern. Und jedes Mal, wenn ich dort über eine Zeitmarke fahre, weiß ich dann, okay, die Zeit geht jetzt direkt zu euch. Und das motiviert mich natürlich, wenn auch dort, ich glaube, es nicht so riesig viel Zuschauer gibt, was mir eigentlich entgegenkommt. Ich bin da eigentlich ganz gern so ein bisschen mit mir alleine, so wie es ja im Training auch meistens ist. Und nichtsdestotrotz finde ich zum Beispiel Rot nach wie vor den schönsten Wettkampf, weil es da wirklich massig Zuschauer auch gibt. Also Zuschauer zu haben ist auch super toll, aber lenkt halt extrem ab von der, tja, von der eigenen Leistung. Wenn ich da dran denke an so Lara Berg, wie ich da hochgefahren wurde, wie man da hochfährt, da ist man eigentlich so beschäftigt mit den Zuschauern, das lenkt so sehr ab, dass man alles drumherum, jedes Timing, jedes Pacing vergisst. Und von daher habe ich da in Maryland sicherlich die Chance, das dann besser zu machen oder mich permanent auf mich zu konzentrieren. Ich habe tatsächlich alle Register diesmal gezogen, angefangen vom Material, habe beim Lasse Ibert in Nähe von Nürnberg meine Sitzposition optimieren lassen, fühle mich super wohl drauf, habe jetzt einen Flaschenhalter oben zwischen den Beinen, um die aerodynamisch den Windkanal und den Wind oben zuzumachen und den Wind abzuleiten. Fühle mich da auch sehr, sehr wohl, wie gesagt, auf der Position. Hab eine Scheibe hinten drauf, gewachste Kette, versteht sich von selbst. Hab fürs Laufen mir tatsächlich, weil es doch eher auch warm werden soll in Maryland, einer der neuen kühlenden Stirnbänder zugelegt, die aus Graphen bestehen, extrem große Oberfläche haben. Die müssen feucht gehalten werden. Durch die Verdunstung bleibt das Stirnband kalt. Teurer Spaß. Hab's in Fuerteventura ausprobiert, funktioniert super, bin da ganz happy damit und seitdem ich das Ding habe, mag vielleicht auch ein bisschen Placebo dahinter stehen, fürchte ich die Wärme nicht mehr. Training insgesamt, hatte ich erzählt, lief super. Mehr Trainingsvolumen ist als Berufstätiger für mich momentan nicht zu realisieren und wenn jetzt im Rennen alles gut geht, Ernährung klappt, keine Materialschäden sind, die Hawaii-Quali dann doch nicht klappt, dann muss es leider so sein, dann ist es halt nicht mehr drin. Und allerdings bin ich eigentlich ganz optimistisch, dass ich da hoffentlich gut dabei bin. Ich werde euch beim nächsten Podcast berichten, ob sich der ganze Invest gelohnt hat. Es gibt ja den neuen Quali-Modus, bei dem alle in einen Pott reingeschmissen werden und dann einen Altersklassen-Korrekturfaktor bekommen. Es scheint so zu sein, als ob die älteren Altersklassen, zu denen ich mittlerweile ja auch gehöre, da eher ein bisschen profitieren. Auch das spielt mir so ein bisschen die Karten rein. Und es wäre wahnsinnig toll, wenn ich nächstes Jahr im Oktober wieder in Kailua Kona in Hawaii bei der Triathlon WM zum vierten Mal dann am Start stehen könnte. Das wäre super toll. Ich hatte gesagt, ich habe eigentlich vor, 5-mal in meinem Leben in Hawaii zu starten. 3-mal habe ich schon. Nächstes Mal wäre es das 4. Mal. Und so scherzhaft habe ich gesagt, das 5. Mal plane ich dann mit 95. Da würde ich dann gern über die Ziellinie kommen und dann auch dort direkt versterben und bleiben. Schlussendlich kann man es sich nicht aussuchen. Mal sehen, wie es kommt. Die Zeit wird es einfach zeigen. Zumindest freue ich mich jetzt auf das Rennen. Ich freue mich, dass jetzt endlich bald der Startschuss fällt und sich ja zeigt, ob das alles, was investiert wurde, dann auch wirklich rauskommt. Also drückt mir die Daumen, nach eurer Zeit 11.50 Uhr am Sonntag nächste Woche am 20. Startschuss. Ich hoffe, unter 10 Stunden bleiben zu können, super wär's. Mal gucken, wie es läuft. Ja, also dann danke euch schon mal im Voraus. Ich möchte euch berichten über einige Fälle in der Praxis. Eine ganz spannende Geschichte, einfach nur ganz kurz, ein Einreißer mit der jeweiligen Therapie und Diagnostik. Aber einfach mal spannend, was da so alles so vor sich hin geistert. Es gibt halt nicht nur den Schnupfen in der Praxis, sondern eben auch einige andere Dinge. Letzte Woche hatte ich einen Fußballer, der berichtet hat, dass er im Sprint eine leichte Kurve gelaufen ist und dann im außenliegenden Fußgelenk einen stechenden Schmerz verspürt hat. Er dachte im ersten Augenblick, es habe ihm jemand da reingetreten. Wenn das im Bereich der Achillessehne passiert, ist meistens ja typisch für einen Achillessehnenriss. In diesem Fall habe ich auch gesagt, naja, das klingt ja eigentlich nach Riss. Er hatte plötzlich einen Schmerz, es stand eben keiner dort. Das heißt, es musste ein Trauma passiert sein, was von innen herauskam. Umgeknickt, berichtete er, sei er nicht. Er ist dann hier in die Ambulanz gegangen. Die haben dann eine Bänderdehnung durch Umknicken diagnostiziert, was ich so ein bisschen abenteuerlich finde, weil wie gesagt, der Patient ja gesagt hat, er ist gar nicht umgeknickt. In der Tat war das Sprunggelenk auch komplett stabil. Es gab keinerlei Schwellung über dem fibularen Bandbereich, also Sprunggelenkstrauma war in die, also fibulare Bandläsion praktisch ausgeschlossen, allein von der Amnese auch schon, aber eine massive Schwellung im Bereich des Außenknöchels, des Malleolus lateralis. Und die Anatomen unter euch wissen, dass die Knöchel eine Aufgabe haben, nämlich Sehnen umzuleiten. Und im Bereich der Außen, des Außenknöchels läuft die Peroneus oder die Peroneisehnen. Das sind die Muskeln des Oberschenkel, ja, der Oberschenkelaußenseite. Die sind dafür zuständig, das Sprunggelenk zu stabilisieren und den Fuß anzuheben. Kann man daran sehen, wenn dieser Muskel gelähmt ist, dann hat derjenige einen Hängefuß und muss dann ganz große Schritte machen, was man dann Hahnenschritt nennt. Ganz typisch eben bei einer Läsion des Nerven, des Peroneusnerven, der oben unter dem Wadenbeinköpfchen entlangläuft. Ja, und bei diesem Sportler, was ist passiert? Also das MRT steht noch aus, aber ich bin mit meiner Diagnostik zu 99,9% sicher. Diese Bänder werden, also diese Sehnen werden von einem Band am Knöchel gehalten und die Sehnen sind einfach über den Knöchel subluxiert und rübergeschwappt sozusagen und reiben jetzt zwischen dem Kanal, wo sich normalerweise befinden sollten, und dem Außenknöchel. Wir haben jetzt eine MRT-Diagnostik veranlasst, um einfach zu schauen, ob dieses Band noch intakt ist und ob gegebenenfalls eine operative Intervention erfolgen muss. Bis dahin habe ich dem Sportler erlaubt, geradeaus zu laufen, Rad zu fahren, aber eben keine Kurven zu laufen, um eben den Peroneus nicht unnötig zu strapazieren. Ja, es bleibt spannend. Auch da werde ich euch berichten, was das MRT schließlich gezeigt hat. Ein weiterer Fall hat sich, ja, muss man sagen, im engen Familienkreis ereignet. Ich sage jetzt mal keinen Namen. Person auf dem Surfboard gestanden, gedroht, dass ja, die Person einfach vom Surfboard kippt, ist vom Surfboard mit dem gestreckten Bein heruntergesprungen, in der Hoffnung, tiefes Wasser zu treffen. Es war aber einfach harter Sandboden, sodass eine extrem starke Stauchung erfolgt ist. Person wurde dann aus dem Wasser gezogen mit starken Schmerzen. Glücklicherweise wurde sofort eine MRT-Untersuchung veranlasst. Und man hat eben gesehen, dass es zu einer Stauchungsimpressionsfraktur des Schienbeinkopfes gekommen ist. Das könnt ihr euch so vorstellen, wenn ihr einfach auf das Schienbeinkopf oben einen riesen Schlag drauf gibt, dann kommt es da ja zu einem leichten Einkrachen im Gebälk. Und da sieht es so aus, ganz elementar ist jetzt, ob in der Gelenkfläche eine Stufe sich gebildet hat. In diesem Fall, so wie es aussieht, glücklicherweise wohl unter 2 mm. Das bedeutet, man muss das nicht operativ sanieren. Das macht man in dem Fall, wenn man eine Spiegelung macht und das mit Knochenmark oder Knochenspongiosa mit Gebälk untermauert. In jedem Fall ist das eine Fraktur, also ein Bruch. Man sieht dann dort auch im Bereich des Schienbeinkopfes eine große Schwellung im Sinne eines Knochenmarködemes. Das bedeutet, dass das einfach die Mikrostrukturen einfach eingekracht sind und natürlich dann die weitere Belastbarkeit ja reduziert ist. Es droht natürlich, dass es weiter einkracht. Dementsprechend ist die Therapie komplette Entlastung. Und da war jetzt die Schwierigkeit, weil diese Person sich im Ausland befindet, dass wir erstmal eine Schiene finden, um das Bein etwas zu entlasten, Stützen finden und vor allen Dingen auch eine Thromboseprophylaxe organisieren können. Denn in dem Augenblick, wo der Unterschenkel natürlich nicht benutzt wird, die Muskelpumpe der Wade ausfällt, ist das Thromboserisiko einfach deutlich erhöht. Aber, vorhin gerade Telefongespräch geführt, es scheint so zu sein, als ob alles funktioniert hat. Die Thromboseprophylaxe wird jetzt wohl oral durchgeführt mit einem NOAC oder mittlerweile OAC, also einem neuen oralen Antikoagulanz. Und ja, damit sollte das hoffentlich in Ordnung gehen. Morgen erfolgt nochmal die Vorstellung bei einem Chirurgen, der sich die Bilder nochmal ganz genau anguckt. Sollte allerdings eine Operation notwendig sein, dann werden wir die wohl hier in Deutschland durchführen lassen. Jau, schade. Auch gut, schade. Jede Verletzung ist natürlich schade. In diesem Fall doppelt schade, weil es natürlich eine Angehörige ist und oder Angehöriger ist. Und mal gucken, was draus wird. Ein ganz spannender Fall hat sich offenbart diese Woche. Das war wirklich, da bin ich fast ein bisschen stolz drauf, weil das so intuitiv erfolgt ist. War eine Patientin, die hat gesagt, hey, ich habe hier am linken Halsseite einfach 3 Lymphknoten, die geschwollen sind. Und dazu müsst ihr sagen, würdet ihr wissen, dass Lymphknoten im Halsbereich sein müssen. Die haben dort die Funktion der Immunabwehr. Und schmerzende Lymphknoten, sage ich immer, sind gute Lymphknoten. Diese Lymphknoten waren aber relativ groß. Ich würde mal sagen, fast schon walnussgroß. Ich habe dann in meiner Dokumentation geschrieben, definitiv abklärungsbedürftig. Kann natürlich auch mal Lymphknotenkrebs dahinter stehen. Was dagegen gesprochen hat, war, dass diese Lymphknoten relativ weich waren. Ja, beim Lymphknotenkrebs sind die Lymphknoten in der Regel richtig hart. Ihr könnt euch vorstellen, wie so Steine, die unter der Haut einfach versteckt werden. Und irgendwie so als Geistesblitz habe ich gedacht, naja, vielleicht steckt da eine Toxoplasmose dahinter. Habe Blut abgenommen und tatsächlich hat sich dann zwei Tage später herausgestellt, es ist eine Toxoplasmose und damit die zweite Toxoplasmose, die wir hier in 22 Jahren gehabt haben. Das war einfach so eine Eingebung, muss ich sagen, und bin da wirklich ganz stolz drauf, einfach Volltreffer gelandet. Was ist eine Toxoplasmose? Eine Toxoplasmose ist eine, ja, fast eine intrazelluläre Parasitenerkrankung, die übertragen wird von kaninchenähnlichen Tieren, auch Katzen vorwiegend, durch Biss, durch Kot, durch Ausscheidungen, durch engen Kontakt, kann auch in seltenen Fällen mal anders übertragen werden, aber das sind die häufigsten Kontakte. Ich hatte der Dame ja schon gefragt im Vorfeld, haben Sie Katzen? Nein, Katzen haben wir keine. Es bleibt ein Rätsel, wo diese Ansteckung erfolgt ist. Man diskutiert auch, ob da Mäusekot möglich ist, der auch übrigens, da wird auch der Hantavirus übrigens übertragen, kennt ihr auch noch, war ja in Medien vor kurzem gewesen. Also es bleibt unklar, Therapie läuft mit einer speziellen Antibiotikatherapie, das ist eine relativ seltene Antibiotika, die ich eigentlich normalerweise nie verordne und muss gestehen, dass ich tatsächlich, um da die richtige Therapie zu finden, tatsächlich zum ersten Mal ChatGPT gefragt habe und wirklich eine super, sowohl die Handelsnamen als auch Dosis, Tagesdosis, alles perfekt geliefert bekommen habe. Natürlich habe ich es nochmal double gecheckt bei den Leitlinien. Da werden allerdings meistens nur die Wirkstoffnamen genannt und so, dass ich der Patient dann relativ zügig dieses mit Rezept übergeben konnte. Das ist eine Therapie, die über 10 bis 12 Tage dann andauert und dann sollte die auch folgenlos ausheilen. Problematisch ist die Toxoplasmose, wenn sie in der Schwangerschaft erfolgt, da kann es oftmals zu Fehlgeburten kommen. Ja, dann kommen wir auch schon zum vierten und auch letzten Fall, von dem ich euch berichten möchte. Ich hatte es vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet. Ganz oft trifft es Fußballer, die laufen, rennen und plötzlich haben sie das Gefühl, jemand tritt ihnen voll in die Wade. Und dann drehen sie sich um, schimpfend, und meistens ist dann keiner. Und wenn ihr sowas spürt, dann könnt ihr fast davon ausgehen, dass eure Achillessehne gerissen ist. Dieser Patient hat jetzt berichtet, dass er nicht einen Tritt gemerkt hat. Er hat ein Gefühl gehabt, als ob er von Vierkantholz irgendwie so runtergeht und es einfach einen Schlag macht und er ist einfach so 3-4 Zentimeter nach unten kippt sozusagen. Und er kam dann in meine Praxis rein. Ich habe dann einen Ultraschall gemacht und konnte relativ schnell feststellen im Ultraschall, dass die Achillessehne, die übrigens die stärkste Sehne in unserem menschlichen Körper ist, nicht durchgehend darstellbar war. Wir haben daraufhin dann ein MRT veranlasst am gleichen Tag und haben dann Diagnose gestellt bekommen. Ich habe den Patienten dann die Chirurgie weitergeschickt. Es gibt mittlerweile zwei Möglichkeiten, das zu behandeln. Das ist einmal konservativ, indem man den Fuß in Spitzfußstellung legt und hofft, dass die Enden der Achillessehne sich finden und zusammenwachsen. Ich persönlich bin immer noch ein Befürworter der operativen Intervention und so haben wir uns auch entschieden. Der Patient wurde minimalinvasiv operiert. Ich habe heute die Ferse gesehen, sieht gigantisch gut aus. Man kann kaum die Narbe sehen. Patient ist jetzt mobilisiert und tritt zunehmend auf. Verlauf super gut. Er merkt natürlich noch ein bisschen Reizung jetzt. Man kann noch ganz klein ein bisschen das Narbengewebe tasten. Aber die Achillessehne, die fühlt sich an wie eine ganz normale Achillessehne, ja. Wir haben übrigens momentan ganz viele Achillessehnenprobleme. Das mag daran liegen, dass wir jetzt im Sommerhalbjahr doch oftmals harte Fußballplätze haben, Heute war ein Triathlet noch da gewesen, der eine beginnende Ansatzreizung unten am Sprungbein gehabt hat, am Fersenbein gehabt hat und in der Vergangenheit auch schon auf der Gegenseite Achillessehnenbeschwerden gehabt hat. Und da haben wir jetzt erstmal, der wollte eigentlich heute gleich kommen und wollte eine ACP-Behandlung bekommen. ACP ist autologes konditioniertes Plasma. Da wird dem Menschen Blut abgenommen, es wird zentrifugiert, die weißen Blutkörperchen geben Zytokine ins Plasma ab, das wird dorthin gespritzt und bewirkt gerade bei chronischen Reizungen eine Heilung. Aber meine Devise ist in der Medizin immer vom Nicht-Invasiven zum Invasiven. Das heißt, wir haben uns erstmal dazu entschieden, ein paar Tage Cortison zu geben, oral, und dann ein nicht-steroidales Antirheumatikum, in diesem Fall Etoricoxib, zu geben, locker weiter zu belasten, gegebenenfalls hinterhand noch einen Physiotherapeuten einzuschalten. Und wenn diese Geschichte, sagen wir, binnen 3-4 Wochen nicht super effektiv ist, dann haben wir gesagt, werden wir auf jeden Fall die ACP-Methode anwenden. Dabei wird halt dieses veränderte Plasma direkt an die Achillessehne, an das Gleitgewebe gespritzt. Und ich habe da, wie gesagt, echt super gute Erfahrungen und kann das nur empfehlen, gerade wenn so chronische Entzündungen einfach vorliegen. Ja, das waren so ein kurzer Ausschnitt aus, finde ich, relativ spannenden Fällen. Wir haben natürlich weiterhin super spannende Fälle gehabt. Wir haben tolle Gespräche gehabt, interessante Gespräche gehabt. Wir hatten leider jetzt einige Patienten mit einer manifesten Erschöpfungsdepression. Auch heute, mein letzter Patient jetzt vor dem Urlaub, fast eine Dreiviertelstunde gesprochen. Ein Patient, der selbstständig ist und alle Zeichen einer Erschöpfungsdepression aufweist. Dazu zählt ja die Anhedonie, die Freudlosigkeit, Dysthymie, Traurigkeit. Und auch Schlafstörungen zählen dazu, und bisweilen können auch suizidale Ideen geäußert werden. Und wie es behandelt wird, darauf verweise ich nochmal auf den Podcast Depression, Erschöpfungsdepression, auf eine frühere Folge hier. Und ich bin ganz optimistisch, weil das ein toller Patient ist, mit dem man super toll arbeiten kann, der tolle Ressourcen hat, dass wir da relativ schnell da aus dem Loch kommen mit ihm zusammen. Und habe ihm mal mehr oder weniger fast garantiert, dass in 3 Wochen alles anders aussieht. Ja, das war ein kunterbunter Mix aus dem Praxisalltag. Gekrönt wurde das Ganze mit einer ganz tollen, netten Geschichte. Auch da ging es nochmal um eine manifeste Depression. Und zwar eine 91-jährige Frau, die vor 4-5 Wochen bei mir gewesen ist und auch ebenfalls alle Zeichen einer Depression gezeigt hat. Ich habe sie jetzt mit einem SSRI, einem Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, therapiert, und die war diese Woche da gewesen, und es war einfach unglaublich zu sehen, wie da saßen im Prinzip 2 unterschiedliche Menschen dort. Ja, vor 4 Wochen manifeste Depressionen mit allem, wie man sich so vorstellt. Jetzt eine mit 91 voll Energie sprühende ältere Dame, die jetzt seit 2 Wochen wieder regelmäßig schwimmen geht. Wohlgemerkt, das Freibad hat 18 Grad. Ich habe sie sogar im Freibad getroffen, die davon erzählt hat, dass sie jetzt endlich wieder Braten machen will und Spätzle selbst reinreibt. Das sei ihre Spezialität, also vor Lebensenergie sprüht. Und ich habe ihr gesagt, Mensch, so fit wie Sie sind, da freue ich mich schon drauf, wenn wir dann im Schwimmbad zusammen ihren 100. Geburtstag feiern. Und es war einfach ein nettes Gespräch gewesen. Einfach lustig, einfach toll und zeigt mir immer wieder, was für einen tollen Beruf ich habe. Und ich würde nie einen anderen Beruf wählen, macht super viel Spaß und einfach schön. Jau, das war es tatsächlich schon wieder. Ich kann es kaum glauben, 33 Minuten geplaudert. Ich hoffe, es hat euch gefallen zu diesem etwas anderen Podcast. Ich habe viel, viel positives Feedback zum letzten Podcast bekommen, unser Zahn-Podcast. Und freue mich auch da, wenn wir da unseren zweiten Teil hier wieder veröffentlichen können. Und ich stoppe das jetzt hier, die ganze Geschichte, mache einen Deckel drauf, wie es so schön heißt, werde dann gleich online gehen, bevor ich mich dann Richtung Freibad bewege und dann morgen nochmal eine längere Einheit hier, dann mein Rad verpacke und mich dann langsam reisefertig für Maryland mache. Bitte drückt mir die Daumen. Es hängt mir doch sehr, sehr viel dran, dass es ein schönes Rennen wird. Wie gesagt, ich habe da viel investiert und würde mich einfach freuen, wenn einfach alles klappen würde. Ja? Also, bleibt soweit gesund, und wir sprechen uns auf jeden Fall nach Maryland wieder mit allen News. Ja? Macht's gut und bis dann. Jetzt überlegt ihr, warum ich mich gerade so konzentriere, aber ich bin nebenbei auch das Mischpult hier am Bedienen. Es hat irgendwie gerade nicht so richtig geklappt. Aber jetzt klappt's. Meine Schlussmusik. Macht's gut. Genießt die restlichen schönen Sonntage. Tschüss.
Blauschau.
Ja, jetzt geht aber ganz quer.
Der Podcast.
Uiuiui. Also, tschüss.